Wir stehen auf miteinander und beten es miteinander, und zwar jeder in seiner Sprache, deshalb habe ich es hier so eingeblendet. Wunderbar, dass Menschen hier sind, die Farsi sprechen, Italienisch sprechen, Türkisch und Deutsch. So darf jeder dieses Gebet in seiner Sprache beten. Wir beten zusammen laut. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. Und jetzt habt ihr so einen kleinen weißen Karton bei euch auf dem Stuhl, den braucht ihr nämlich jetzt. Ich gebe euch nun 45 Sekunden Zeit, euch folgende Frage zu überlegen. Und zwar, das Gebet ist ja eingeteilt in 1, 2 oder 3. Okay. Wenn du jetzt auswählen müsstest, einer dieser drei Teile, welchen würdest du für dich auswählen? Wo du sagen würdest, das ist für mich, wenn ich das noch einmal so Chat-GPT-mäßig das zusammennehmen müsste, was ist die Aussage 1, 2 oder 3, die will ich mitnehmen? Oder zum Beispiel, die will ich auswendig lernen. Welche spricht mich am meisten an? Die ist mir am wichtigsten. Schreibt dann 1, 2 oder 3 auf euren Karton. Nicht euren Namen, das ist eine geheime Abstimmung. Dann könnt ihr dieses dann nehmen, vielleicht du Dikran und dort hinten, vielleicht Gisale. Kommt dann, sammelt das rasch ein, gibt es Joachim. Joachim wird dann eine Auswertung machen der Rückmeldungen 1, 2 oder 3. Im Verlauf der Predigt wird das dann noch eine Bedeutung haben. Alles klar? Welche der drei Aussagen, 1, 2, 3, würdet ihr nehmen? Ihr habt 45 Sekunden Zeit. So, die Zeit ist um. Dann darf ich doch bitten, einzusammeln und alle Joachim zu geben. Gisale, Dikran oder so, oder wie auch immer, einfach so, wie es geht. Genau. Bin ich dann gespannt? Okay. Wir sind ja in der Bergpredigt. Genau, ich lasse noch ein wenig Zeit. Genau. War schwierig? War schwierig? Nein, ganz einfach. Ja, wunderbar. Gut. Gehen wir weiter. Wir sind ja in einer Serie über die Bergpredigt. Die Bergpredigt, das ganze Matthäusevangelium, das wir betrachten, ist ja überschrieben mit der neue Morgen kommt. Als Jesus kam, in diese Welt kam, vor 2000 Jahren circa, da ist etwas ganz Neues geschehen. Und als ich gestern wir zusammen bei Albrecht Kellner bei dieser Schulung waren, da ist es ja nochmal so auf seine Art, gell, hat er das auch erzählt, wie Jesus kam und eine neue Art in die Welt gekommen ist. Wie Gott Arten gemacht hat von Tieren und so weiter und die Art Mensch und wir Menschen gefallen sind im Sündenfall, unrettbar verloren sind, hat Gott eine Lösung geschaffen, indem er selber, Gott, in Jesus Christus Mensch geworden ist. Eine neue Art. Und jeder, der sich verbindet mit dieser neuen Art, mit Jesus, wird ein neuer Mensch. Eine neue Schöpfung. 2. Korinther 5, Vers 17. Jetzt ihr mit, ich habe hinten ein Skript von der Predigt. Vielleicht ist Ihnen das eine Hilfe für zum Lesen, mit dem Handy kann man das alles übersetzen lassen. Noch eine coole Sache. Genau. Genau, ein neuer Morgen, als Jesus kam. Und deshalb, viele wissen es gar nicht, aber deshalb feiern wir Weihnachten. Deshalb feiern wir Ostern. Weil dieser Jesus Christus ist einzigartig. Dieser Begriff einzigartig ist mir ganz neu durch diese Schulung gestern groß geworden. Jesus ist einzig in der Art. Auch im Vergleich zu allen anderen Religionen und Weltanschauungen und was auch immer. Ja, deshalb. Und jetzt diese Bergpredigt, die Jesus gehalten hat, die ist ja auch einzigartig. Und sie bewegt. Und ich habe hier zwei Beispiele, zwei ganz unterschiedliche Beispiele. Der eine, Mahatma Gandhi, vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, der indische Politiker, politische Führer, auch religiöser Führer, vor allem bekannt durch seine Gewaltlosigkeit. Den hat natürlich die Bergpredigt schon angesprochen. Gewaltlosigkeit, oder? Wenn dich der eine an eine Backe schlägt, dann halte die andere hin, und so weiter. Ja. Was hat er gesagt zur Bergpredigt? Er hat sie gelesen. Ich habe das Zitat hier. Wenn da nur die Bergpredigt und meine eigene Interpretation dazu wären, würde ich nicht zögern zu sagen, ja, ich bin ein Christ. Leider ist aber viel, was unter dem Namen Christentum läuft, eine Negation, eine Verneinung der Bergpredigt. Schade, gell? Ja, das ist schon so. Leider haben wir die 2000 Jahre die Bergpredigt nicht gelebt, das Christentum als solches gesehen. Der Einzelne bestimmt schon, hat es Menschen immer wieder gegeben, die sie gelebt haben. Also er war tief beeindruckt und auch ein wenig geprägt, denke ich, dieser Mahatma Gandhi. Ob er je wirklich das Erlösungswerk verstanden hat, weiß ich nicht. Ein anderer, auch bekannter Mann, Dietrich Bonhoeffer, ein evangelischer Theologe, Jesusgläubiger Theologe. Er war auch tief beeindruckt von der Bergpredigt und er hat dazu ein Buch geschrieben. Vielleicht der ein oder andere hat es schon gelesen, Nachfolge heißt es. Es jährt sich ja sein 80. Todestag in diesem April. Und er hat gesagt, die Bergpredigt selbst stellt den Menschen in Verantwortung für andere und kennt keinen Einzelnen als den Einzelnen. Ja, so schreibt er. Ein bisschen theologisch. Ja, aber ich verstehe es so, die Bergpredigt hilft uns, das Leben miteinander zu gestalten. In Beziehung zu Gott, in Beziehung zueinander. Ich habe schon einmal am Anfang gesagt, die Bergpredigt oder besser das ganze Matthäusevangelium ist für Juden geschrieben worden, primär, damals, vor knapp 2000 Jahren, als Matthäus das schrieb, für Juden geschrieben worden. Und deshalb finden wir in Matthäusevangelium immer wieder Zitate aus der Tora, dem Alten Testament. Gell? Steht geschrieben. Und immer wieder die Erfüllung und so weiter. Und so auch die Bergpredigt als Ganzes. Der Berg. Auf einem Berg hat Gott Besonderes gesagt. Auf welchem Berg zum Beispiel? Altes Testament. Auf dem Horeb. Sinai-Gebirge dort. Horeb. Die 10 Gebote. Ja, stellt euch die Bibel vor ohne die 10 Gebote. Undenkbar. Epochal. Bis zum heutigen Tag. Menschen, die Bibel nicht lesen. Fragst nach dem Inhalt, ja, da waren doch irgendwie die 10 Gebote. Ja. Das hat sich eingeprägt in die Zivilisation. Die 10 Gebote kommen aus der Bibel. Daher wissen wir, warum Lügen falsch ist und so weiter. Warum Ehebruch falsch ist. Seltsamerweise, wenn wir da bleiben ein wenig, bei den ersten Geboten tun wir es schon schwerer. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ja, ich denke noch an einen anderen Berg, es sind sogar zwei Berge, als Israel in das Land kam, gab es den Berg Gerizim und Ebal. Was verbindet denn diese beiden Berge mit dem Volk Israel? Weiß das jemand? Du weißt es, du musst es wissen, ist klar. Weiß es sonst jemand? Nein, der ist nicht gestorben. Nein. Ebal, Gerizim, ja, komm, jetzt bist du dran, Markus.
Ach, hey. Das sind die zwei Berge über sich, der Hauptstadt von den Samaritanern, von Samaria.
Ja?
Und da wurden Opfer gemacht, also Opfer abgehalten für, ja, eine falsche Vorstellung von Gott. Ja.
Schon. Aber gut. Ich dachte nicht was anderes.
Heute noch.
Ja, passt schon. Ja, ist gut. Ja, spannend. Man lernt immer Neues dazu. Ja, Sebastian, das ist absolut gut. Super, wirklich super. Ich dachte an Segen und Fluch. Sind die Berge, als Israel auf dem einen eine Gruppe war, Segen gesprach über Israel und Fluch. Aber das ist auch richtig. Ja, das ist wunderbar. Man ergänzt sich. Ja, genau. Wie oft Israel daran gedacht hat, an diesen Segen und Fluch, weiß ich nicht. Wie auch immer. Der Gedanke ist, Matthäus denkt an die Juden, denkt an Mose und versucht, die Menschen, zu denen er schreibt, sie abzuholen. Abzuholen von ihrem Leben, wo sie stehen, wo sie glaubensmäßig stehen und ihnen den klaren Weg zu zeigen. Im 5. Kapitel, das haben wir letztes Mal ein bisschen nur wenig gestreift, hat Jesus ja 5 Aspekte seines Lebens, oder des Lebens besser gesagt, des Zusammenlebens, wie es in Bonhoeffer schreibt, es geht um das Zusammenleben, es ist nicht für den Einzelnen, geschildert. Und Jesus spricht immer Tacheles, er spricht Klartext, er spricht in die Situationen hinein, wo die Menschen sich darin befinden. Und so, auch da im Kapitel 5 noch einmal ganz kurz, er spricht die Unversöhnlichkeit in den Beziehungen an, die Vernachlässigung, die falschen Versprechungen, die gemacht werden gegenüber Gott und Menschen, Vergeltung und Verachtung. Und das sind Dinge, die heute noch genau gleich eigentlich unser Zusammenleben oft zerstören und kaputt machen. Dagegen stellt er statt Unversöhnlichkeit Versöhnung, statt Vernachlässigung Treue, statt falsche Versprechungen Wahrheit, statt Vergeltung Frieden, statt Verachtung Liebe. Und was das konkret bedeutet. Was mich wahrscheinlich auch Gandhi begeistert von der Bergpredigt, ist eigentlich der Schlüssel zu einem Frieden auf der Welt. Unter Menschen. Es ist so, wenn wir die Bergpredigt leben würden, Frieden auf Erden. Und Gott hat den Schlüssel zu Frieden auf Erden. Er beginnt nämlich im Herzen des Einzelnen. So ist die Bergpredigt auch eine riesige Herausforderung. Und zu Recht, ich glaube sogar Albrecht Kellner sagt das in einem Vortrag, wir können die Bergpredigt nicht leben. Sie ist von einer neuen Art. Denn wenn wir an den Schluss, und jetzt komme ich da zu Kapitel 6, wenn wir zum Schluss des Kapitels 5 dann eben die Verse lesen, und es geht um das Zusammenleben. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe, ihresgleichen zu lieben? Darum, der Schluss daraus, aus dem, was er sagt, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist eben dieses Wort, gell, von der Feindesliebe. Können wir das, die neue Art Mensch, die Jesus in die Welt gebracht hat, die kann das. Sie ist keine Utopie. Sie ist nur eine Frage der Gottesbeziehung. So kommen wir mit dieser Aussage dann eben zum Kapitel 6. Genau, zum Kapitel 6. Und lesen wir mal den ersten Vers. Und ich lese das jetzt nach Schlachter. Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Ich lese zum Glück auch mal eine andere Übersetzung. Und da steht nämlich das Wort dann von Gerechtigkeit. Und das ist nämlich die Luther-Übersetzung. Habt aber Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Mir ist nämlich aufgefallen, am Anfang, hier spricht Jesus von Gerechtigkeit, und auch am Schluss des Kapitels geht es um Gerechtigkeit. Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dieses alles hinzugefügt werden. Und noch ab und zu ist in der Bergpredigt von Gerechtigkeit die Rede. Zum Beispiel Kapitel 5, Vers 20, diese ziemlich taffe Aussage, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Von was für eine Gerechtigkeit spricht hier eigentlich Jesus? Und wenn wir als Bibelleser an Gerechtigkeit denken, denken wir an die Erlösung durch Jesus. Aber da haben wir dann ein wenig einen Konflikt, wenn wir die Bergpredigt lesen. Weil da geht es immer wieder um Werke und Gerechtigkeit. Aber wir glauben und haben Gerechtigkeit. Das müssen zwei verschiedene Dinge sein. Es sind zwei verschiedene Dinge. Das bringt mich dann zu meiner persönlichen Einschätzung der ganzen Bergpredigt, wo ich mich frage, ja, ist die Bergpredigt der Weg zum Glauben oder der Weg im Glauben? Oder muss ich so leben, damit ich gerettet werde, oder so leben, weil ich gerettet bin? Und ich bin der Meinung, es geht ganz stark vor allem darum, weil ich gerettet bin, soll ich in dieser Gerechtigkeit jetzt auch leben. Versteht ihr, was ich meine? Weil sonst fällt man dann in die Werkgerechtigkeit, die wir sagen. Du musst tun, damit du gerettet bist. Und das passt ja nicht zum ganzen Neuen Testament zusammen. Deshalb hier eine gewisse Herausforderung an die Bergpredigt, nämlich für wen ist sie? Kommen wir nächsten Sonntag mit Kapitel 7 nochmals kurz darauf zu sprechen, ob das wirklich so sein kann. Sie ist für solche, die an Jesus glauben. Grundsätzlich, damals, zum Zeitpunkt von Jesus, sprach er natürlich schon zu, wie wir heute sagen würden, Ungläubigen. Er sprach zu Juden, aber er sprach noch nicht zu solchen, die ihn ja als Erlöser angenommen hatten. Konnten sie ja nicht in dem Sinne. Das Erlösungswerk war ja erst später. Wie auch immer, wollen wir nicht zu lange bei dieser Frage bleiben. Es geht um gelebte Gerechtigkeit. In gewissen Übersetzungen ist auch von Frömmigkeit die Rede. Oder? Frömmigkeit im positiven Sinne. Man kann auch sagen, ein heiliges Leben leben, ein Gott wohlgefälliges Leben leben. Darum geht es in dieser Bergpredigt immer wieder. Bringt mich zu einer Frage. Das habe ich die mir aufgeschrieben. Wie wichtig ist für die Ewigkeit, dass ich ein Gott wohlgefälliges, eben ein gerechtes Leben lebe? Wie wichtig ist für die Ewigkeit, dass du und ich, wir ein frommes, ein gerechtes Leben leben? Ein Gott wohlgefälliges Leben? Ist das wichtig oder nicht so wichtig für die Ewigkeit? Was denkt ihr? Kurze Umfrage.
Wegen dem Lohn, den wir empfangen.
Ja, genau. Kommen wir gerade noch dazu dann. Denkt ihr grundsätzlich, ja, das ist wichtig, Gott wohlgefällig zu leben für die Ewigkeit? Schon irgendwie, gell? Warum denn? Du bist ja erlöst und wenn du erlöst bist, kommen alle in den, also die Erlösten kommen ja in den Himmel. Das mit, nehmen wir das rasch auf, das mit der Lohnfrage. Denkt ihr das wirklich? Denkt ihr wirklich, also man kann ein guter Christ sein und viel Lohn haben, wenn man in die Ewigkeit kommt, oder das ist alle gleich? Sozialismus im Himmel? Irgendwie so? Alle gleich? Was denkt ihr so? Irgendwie ist schon noch wichtig, dass man ein gutes christliches Leben. Ich spreche jetzt nicht von Sünde. Das ist klar, man soll nicht sündigen, oder? Aber dass man gute Dinge tun kann, wie Jesus hier erwähnt, es geht ja um das Gebet, es geht um das Spenden, Almosen geben, es geht um das Fasten. Denkt ihr schon, man kann mit einem gerechten, Gott wohlgefälligen Leben sich im Himmel Lohn, erarbeiten ist das falsche Wort, bekommen?
Ja, die
genau, da kommt da noch mit der Wohnung, genau. Johannes 14, ja, genau. Also irgendwie schon, genau. Ja. Also wir merken, das ist eine spannende Frage, und weil diese Lohnfrage, die kommt dann immer wieder vor, weil Jesus spricht da eben in diesen Versen immer wieder davon. Vers 1 haben wir schon gelesen, steht ja auch hier. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Also Lohn beim Vater im Himmel. Und jedes Mal endet das bei Jesus, oder wenn es um das Gebet geht, wenn wir da das Gebet falsch verstehen und mehr zur Schau stellend beten, als wirklich um was es geht, dann habt ihr den Lohn dahin, sagt Jesus, beim Vater im Himmel. Beim Fasten genau dasselbe, wenn ihr auf die falsche Art und Weise fastet, komme ich gleich noch dazu, dann habt ihr den Lohn dahin. Also irgendwie die Lohnfrage, die müssen wir uns beim Kopf behalten. Okay. Also ein Vers, ja, den muss ich lesen, ein Vers, wenn es um Lohn geht, der kommt immer wieder in den Sinn. Hebräer 11,6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, Gott, wohl zu gefallen. Denn der zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Klar, da können wir sagen, belohnen wird mit dem ewigen Leben. Eben die, die Gott suchen. Primär bestimmt auch so zu verstehen. Aber 2. Korinther 5, Vers 10 zum Beispiel wäre da noch. Das Preisgericht. Oder wir denken auch an 1. Korinther 3. Geht es auch um ein Gericht, oder? Wenn wir mit Holz oder mit Steinen bauen, dann wird das im Feuer bestehen, das Gericht. Wenn wir mit Holz bauen, ja, Holz brennt leider, wird das nicht bestehen. Und so weiter. Also es gibt ja schon einige Bibelverse, die das zum Thema haben. Genau. Jesus spricht jetzt, wie ich schon erwähnt habe, Vers 1 bis 18, Kapitel 6, drei Bereiche an, die damals sehr häufig auch gelebt wurden, auch heute noch. Und zwar geht es eben um dieses Spenden, Almosen geben, Bedürftigen, Notleidenden, ihnen etwas geben, materielles oder auch Geld geben. Oft war es Geld, deshalb hat es immer wieder mal Bettler dort beim Tempel und so weiter. Dann das Gebet und das Fasten. Genau. Da ist mir aufgefallen, interessant, das Fasten. Nicht nur, weil wir gerade die Fastenzeit haben, passt ja gut von der Predigt her und so weiter, und der Ramadan ist, die Muslimen fasten jetzt auch. Gell? Wie ist das? Gebet und Almosen geben, Spenden, das findest du in der Bibel eigentlich durchwegs, immer mal wieder wird darüber gesprochen. Das Fasten auch, aber es scheint mir, beim Fasten haben wir keine konkreten Gebote, wann konkret gefastet werden soll. Außer vielleicht das Nasiräergesetz im 4. Mosebuch. Dort geht es irgendwo, aber da geht es mehr um das sich enthalten von, vor allem von der Weintraube, vom Wein und alles, was da im Zusammenhang steht. Genau. Für eine gewisse Zeit. Aber damals, zur Zeit Jesu, da fasteten die Juden zu gewissen Zeiten, ganze Monate zum Teil, im Jahresablauf drin. Aber das machten sie aus sich selber heraus. Das waren keine biblischen Gebote. Und so haben wir auch heute, also jeder darf jetzt fasten, wenn er will, kein Problem. Aber wir haben keine konkreten Fastenzeiten als Christen. Was wir aber sehen, durchwegs durch die Bibel, es wurde gefastet. Und Jesus selbst hat gefastet. Warum eigentlich? um Gott zu suchen. Aber wir haben keine Gebote, keine Ordnungen. Aber ich finde es einerseits wirklich noch spannend, dass Jesus das aufgreift. Er sagt nicht einfach, es ist Blödsinn, Fasten, da gibt es keine Gebote dazu im Buch von Mose. Warum macht er das überhaupt? Es ist so eine, sage ich jetzt mal, eine religiöse, eine Glaubensaktivität, die irgendwo durchaus in der Bibel vorkommt, aber keine Verordnungen kennt, gell? So quasi, das und das und das darfst du, so und so, so lange musst du das tun und so weiter. Gibt es alles nicht. Doch spannend, nicht? Wie auch immer, Jesus sagt, und das ist der Kernaussage bei diesen allen drei Beispielen, es ist nicht, es ist gut, wenn ihr es tut, aber es ist entscheidend, wie ihr es tut. Wie ihr, aus welchem Motiv heraus ihr fastet. Und das klagt Jesus an. Es ist gut, wenn du betest. Wir kommen gerade noch zum Gebet. Aber du kannst auf die falsche Weise beten. Und dann ist es nichts. Du kannst spenden. Du kannst 1 Million für notbedürftige Menschen geben. Wenn du es aus der falschen Haltung tust, ist es nichts. Die Haltung ist elementar und entscheidend. Das sagt er jedes Mal in diesen Beispielen, die könnt ihr selber ja im Text nachlesen. Kommen wir zum Unser Vater Gebet. Interessant, bis dahin war der Vater, Gott als Vater, nie ein Thema. Außer dort zum Beispiel bei der Taufe von Jesus. Dies ist mein geliebter Sohn. Ah, so muss ein Vater da sein, oder? Aber namentlich nirgends erwähnt. Und da kommt das Kapitel 6 hier und da wird 13 Mal Gott Vater genannt. Spannend. Vorher nichts. Und dann plötzlich explodiert das förmlich, dass Jesus als vom Vater spricht. Ich habe mich dann gefragt, haben die Jünger damals Gott als ihren Vater gekannt schon, so gesehen schon, aber persönlich, Gott ist mein Vater, aber Vater. Wie ein Kind, das ist mein Papi. Ist Gott für dich Vater, ein Vater? Wir nennen uns ja Kinder Gottes, also muss ein Vater da sein. Und dieser Vater ist niemand anders als der Schöpfer von Himmel und Erde. Der Schöpfer des Universums. Der, der die Welt gegründet hat, gemacht hat. Das ist mein Vater. Und zu diesem Vater sollen wir beten. Und Jesus klagt dann über gewisse Dinge, die sie falsch verstehen, und bringt dann einfach wieder auf den Punkt. Um was geht es im Gebet? Das einfache Reden zu Gott als Vater. Wie ein Kind zu seinem Vater kommt. Das ist Beten. Und das ist manchmal, finde ich, ein wenig schade, dass wir das so wenig auch praktisch tun. Auch in der Gemeinschaft. Einfach, ich rede jetzt zu Gott als meinem Vater. Wenn wir jetzt zum Unser Vater kommen, und gleich zur Umfrage, zu unserem Vater kommen, ist mir auch etwas aufgefallen. Jesus beginnt ja dann im Vers 9, bringt ja ein Beispiel, wie wir beten sollen. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Dein Reich komme. Und dann am Schluss dieses Kapitels, dieser bekannte, berühmte Vers, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Beides Mal, he? Es geht um das Reich Gottes. Jesus lädt ein in sein Reich. Wenn wir als Kinder, als Baby geboren werden, sind wir nicht in Gottes Reich. Egal in welcher Kirche meine Eltern waren und welchen Glauben meine Eltern haben. Wir werden als Sünder geboren. Gott muss unser Vater werden, nicht unsere leiblichen Väter, Gott muss unser Vater werden. Und als wir jeweils unsere 3 Söhne in der Hand halten, da hielten wir Sünder in der Hand. Herzige Menschen, keine Frage. Liebe, Liebe, ja, ja, meistens schon. Wir kennen das, oder? Sünder. Sie haben etwas in sich, das ihr Leben getrennt hat, hält von Gott. Darum ist Jesus gekommen. Gell? Vergessen wir das nie. Aber als sie dann zu dieser Bekehrung zu Jesus kamen, sind wir durchgedrungen und haben die Grenze vom Land Verlorenheit zum Land gerettet sein, zum Reich Gottes überschritten. Wir sind von der Finsternis, sagt Jesus, in das Licht getreten. So krass sind die Unterschiede. Reich dieser Welt, Reich Gottes. Und um dieses Reich sollen wir beten. Dein Reich komme. Kommen wir zur Umfrage. Ich habe einen Zettel bekommen. Wunderbar, klappt ja perfekt. Herrlich. Gut, zur Umfrage. Jetzt habe ich das noch eingeblendet. Genau, diese drei Punkte von unser Vater. 12 haben sich entschieden, den ersten Punkt als Priorität zu sehen. Ich lese ihn vor, vor allem für die Aufnahme. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel so auf Erden. 6 haben den zweiten Punkt aufgeschrieben. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. 3 haben den dritten Punkt aufgeschrieben und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dann haben noch 3, ist ja so, 3 haben aufgeschrieben, alle 3 sind wichtig, ja, es sind Spezialisten. Typisch Schweizer, wenn es ein Schweizer waren. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat. Können sich nicht entscheiden. Ja, ja, super. Nee, kein Vorwurf. Natürlich stimmt das. Natürlich sind alle 3 wichtig. Und es geht ja nicht darum, dass wir etwas wegnehmen müssen, oder? Aber es ist schon ein bisschen, ja, nicht fies von mir, aber ich wollte ein bisschen herausfinden, und das ist die Idee dahinter, ja, wie ist das da? Was ist dir persönlich wichtig oder am wichtigsten? Bist du ein Christ, der wirklich auf das Reich Gottes fixiert ist? Gut, das ist der dritte Punkt, zählt auch ein wenig dazu. Also, man könnte auch sagen, der dritte Punkt, der fasst eigentlich, wenn ich mir das so ein bisschen überlege, der fasst fast ein wenig die ersten und den zweiten zusammen, nicht? Merke ich gerade erst jetzt so. Noch spannend. Also eigentlich wäre der dritte Punkt auch noch sehr gut gewesen. Aber ich habe durch große Freude, dass sehr viele den ersten Punkt genommen haben. Weil da geht es wirklich die Fokussierung auf Gott, auf den Vater, auf sein Reich, seinen Willen. Gell? Der zweite Punkt, klar, ist sehr wichtig, dass wir Versorgung erleben, dass wir Befreiung von der Schuld erfahren. Dafür ist Jesus gekommen. Gell? Aber wenn dein Leben sich nur, in Anführungszeichen, nur um den zweiten Punkt dreht, dann dreht er sich um dich. Meine Versorgung. Wir kommen jetzt gerade noch kurz dazu, warum du dich nicht so sorgen musst um den zweiten Punkt, weil Gott ein wunderbarer, herrlicher Versorger ist. Und der dritte Punkt, hat ein bisschen halt die Schlagseite, dass wir auf das Böse zu oft sehen, zu viel sehen, oder? Das ist sowieso für manche noch ein schwieriger Ausdruck und führe uns nicht in Versuchung. Das müsste man eine Predigt für sich halten, wie das so genau ist. Genau. Aber spannende, ich lasse euch damit ein wenig alleine darüber, sich Gedanken weiterzumachen über, welche Priorität ist in meinem Leben? Welche Priorität hat Jesus denn gesetzt im Verlauf oder im weiteren Verlauf dieses Kapitels? Und wir gehen dann weiter zu Vers 19 bis 33. Wählt euch Gottes Recht, wozu lebe ich? Und da kommen diese herrlichen Sätze, die ja Joachim vorher in der Einleitung schon gelesen hat. Ein Teil davon lese ich noch einmal. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen, wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost sie fressen, wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ja, wo ist mein Herz? Das ist das Entscheidende. die entscheidende Fragestellung. Vielleicht hat der ein oder andere da auf dem Berg an Jesaja 45, Vers 3 gedacht. Und will dir heimliche Schätze geben, verborgene Kleinode, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich beim Namen ruft, der Gott Israels. Wir haben vorhin das Thema gehabt, Gott ist ein Belohner. Was wir für ihn tun, was wir mit ihm tun, das hat Auswirkungen für die Ewigkeit. Lohn. Wir sollen etwas nicht wegen Lohn tun. Aber wir dürfen wissen, Gott lässt sich nicht lumpen. Gott sieht, was du tust. Was sind diese Schätze da in dem Himmel? Gell? Oder die Frage, wenn du heute sterben würdest, wie viel hast du denn auf dem himmlischen Konto? Ja? Und Schweizer ist das wichtig, oder? Was haben wir so auf dem Konto? Gell? Mehr oder weniger. Kann man so denken? Wie kam dann so, die Frage, ja, ist das nicht so irgendwie ein bisschen eigensinnig? Oder hat das vielleicht mit dem zu tun, was dann Jesus eben sagt? Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird er dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Geht es vielleicht darum, dass wir uns letztlich nur Schätze im Himmel sammeln können, wenn wir Jesus als Herrn angenommen haben? Und hat das nicht unter Umständen damit zu tun, Vers 22, das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Dass wir einen klaren Blick bekommen, was ist für diese Welt und was ist für die Ewigkeit. Bonhoeffer hat sich mit diesem Text auch auseinandergesetzt und hat dann Folgendes gesagt: Frage ich aber weiter, wie ich erkenne, woran mein Herz hängt, so ist auch hier die Antwort einfach und klar. Alles, was dich hindert, Gott über alle Dinge zu lieben, das zwischen dich und deinen Gehorsam gegen Jesus tritt, ist der Schatz, an dem dein Herz hängt. Das ist jetzt eher die negative Seite, gell? Woran hängt mein Herz? Hängt mein Herz an Jesus? Ist er eben der Herr und nicht der Mammon? Ja, dann wirst du Schätze im Himmel sammeln. Wenn Gottes Wort dein Licht ist und Gottes Wille das ist, was ich gerne tun möchte, dann wird das Schätze im Himmel bewirken. Und dann kam mir noch folgender Gedanke. Kann es sein, dieser Schatz im Himmel, es geht jetzt um die Menge oder was es ist, oder? Kann es sein, dass all das, was du in dieser Welt im Glauben tust, an guten Werken, an Gott ehren, an Geschwister und an Mitmenschen, wo du im Sinne Jesu handelst, liebst, und nichts zurückkommt an Dankbarkeit, an Wertschätzung, an Lob und so weiter. All diese Enttäuschungen, die du erlebst und erlebt hast, wo du wirklich gerecht nach dem Sinne Jesu gelebt hast, richtig gelebt hast, und ich weiß, das spricht jetzt viele von uns doch an, dass das, was du da entsagen musstest, nicht bekommen hast, im Himmel als Schatz dir gegeben wird. Überleg doch das einmal. Versteht ihr, was ich meine? Kann es das die Antwort sein für all diese Entbehrungen um des Glaubens willen? Denkt an all die verfolgten Christen, die um ihres Glaubens willen ihr Leben hingeben, Menschen verlieren, Hab und Gut verlieren, um des Glaubens willen, Schätze verlieren. Dass das, was sie verloren haben, Schatz im Himmel sein wird. Gott lässt sich nicht lumpen. Da bin ich fest davon überzeugt. Vielleicht so ein Gedanke in die Richtung mit diesem Schatz. Und dass Gott ein Belohner ist für Treue, für Hingabe und so weiter. Ja. Und dann kommt dieses Darum, weil Gott eben ein Versorger ist. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben. Essen und Trinken. Und die Bergpredigt scheint mir schon eine große Herausforderung zu sein. Sie ist für diese Welt hier, für diese verlorene Welt, von Sünde geprägte Welt. Aber wir leben als Menschen einer neuen Welt, mit einer neuen Art in dieser Welt. Und die treffen zusammen. Und das gibt Spannungen, gell? Das gibt Herausforderungen. Und Joachim hat den Text, diesen Text ja schon gelesen, da von den Vögeln und Lilien und so weiter. Und manch einer denkt vielleicht, ja, schöne Worte von Jesus, aber ist das nicht irgendwo Utopie? Muss ich nicht selber schauen, damit ich versorgt werde? Ist ja schön, Schätze im Himmel zu haben, aber Essen will ich hier. Und Kleider brauche ich auch hier. Schön, die Kleider im Himmel von der Gerechtigkeit, aber hier und so weiter. Und dann nennt Jesus ja zwei Beispiele aus der Schöpfung. Die Vögel und die Lilien. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon gedacht habt, ja, ist ja schön, dass Jesus das sagt, aber wie kann das praktisch sein? Habt ihr schon einmal Vögel einfach rumsitzen sehen? Habt ihr einfach die Vögel, sind die einfach da und machen den Schnabel auf und zu und pfeifen ihr Liedchen und warten, bis das Fressen in den Mund fliegt? Die Vögel sind doch unstet unterwegs, suchen, machen und so weiter, gell? Und finden und werden ernährt. Oder wir denken oft irgendwie in diesem Text so ein bisschen Passivität. Die Lilien. Habt ihr die Blumen einfach rumliegen sehen? Die sind nicht überall, fliegen herum wie die Vögel und suchen. Aber sie sind verwurzelt. Und zwar genau an dem Ort, wo Gott sie haben will. Sind sie verwurzelt. Die Wurzeln gehen in das Erdreich. Und dort bekommen sie ihre Nahrung. Und durch das ihre Schönheit. Wir sollen suchen, wie die Vögel. Wir sollen aktiv sein, handeln, wie die Vögel. Und Gott gibt. Wir sollen verwurzelt sein, wie die Lilien. Da dachte ich an Psalm 1, oder? Verwurzelt an den Bächen Gottes. Dort ist immer genug Flüssigkeit. Oder ich denke an den Psalm 84. Ich habe die Stelle noch hier. Nee, stimmt nicht. Wo habe ich sie dann? Hier, genau, Psalm 84. Der Vogel hat ein Haus gefunden, in Gott zu Hause zu sein. Vielleicht dachte Jesus auch an dieses Wort, als er diese Beispiele nannte. Um einfach den Menschen, die da zuhörten und in tausenderlei Nöten sind, auch praktische Nöte in ihrem Leben, vielleicht einfach dachten, ja, vertraut doch diesem Gott, der dem Vogel ein Haus gibt, der alles dort wachsen lässt, wo er es auch erhalten kann. Und so kommen wir dann zum letzten Vers und zur letzten Aussage. Der letzte Vers ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. So möchte ich euch das mitgeben. Trachten wir doch nach diesem Reich. Das kommt, aber überall dort ist, wo Jesus der Herr ist. Also du bist Reich Gottes, weil Jesus lebt in uns. Da können wir das umsetzen in dieser Welt, was Jesus in diesen Versen sagt. Darum sollen wir uns nicht sorgen. Und dazu hat noch zum Abschluss Dietrich Bonhoeffer noch einen guten Gedanken. Das tägliche Empfangen macht mich frei von morgen. Der Gedanke an das Morgen liefert mich der unendlichen Sorge aus. Deshalb sorge nicht für den nächsten Tag. Der heutige Tag hat genug an sich. Gott allein kann sorgen, weil er die Welt regiert. Ist das nicht ein toller Satz? Gott allein kann sorgen, weil er die Welt regiert. Amen.